Impulse, der KPMG-Podcast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer KPMG-Podcast-Reihe Impulse. Mein Name ist Robert Lamprecht, ich bin Partner bei KPMG und beschäftige mich mit dem Thema Cybersecurity. Und heute zu Gast im Podcast ist Eva Milgodin. Eva, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
Danke Eva, und wir haben uns ja heute gemeinsam ein sehr interessantes Thema ausgesucht, die auch zu finden und zu schauen, wie passt denn ESG und Cybersecurity zusammen. Und bevor wir einsteigen, Eva, vielleicht kannst du dir mal ganz kurz vorstellen und unseren Zuhörerinnen kurz einen Einblick geben, was du eigentlich so machst.
Genau, also ich arbeite als Assistant Managerin bei KPMG in der Sustainability Services Abteilung. Das heißt, ich darf täglich Unternehmen beraten und sie dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsleistung zum einen zu verbessern, zum anderen aber auch das Reporting über diese Nachhaltigkeitsleistung aufzusetzen. Das heißt, in dem Kontext arbeiten wir sehr viel mit Daten und dem Veröffentlichen von Daten. Da ist auch schon die Brücke zur Cybersecurity. Aber prinzipiell unter dem Begriff Nachhaltigkeit kennt man dieses Akronym ESG, Environment Social Governance. Das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich täglich mit diesen drei Säulen: ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und ethische Geschäftsführung.
Das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema, das Thema, das viele Unternehmen momentan intensiv beschäftigt. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben, kurzen Abriss geben? Du hast schon erwähnt, das Akronym ESG. Was steckt dahinter? Was können wir uns darunter vorstellen und worum geht es dabei eigentlich?
Wie gesagt, es gibt die ökologische, soziale Nachhaltigkeit und die ethische Unternehmensführung. Die ökologische Nachhaltigkeit konzentriert sich vor allem derzeit sehr stark auf das Thema Dekarbonisierung, aber auch auf Umweltschutz und Diversität. Alles, was quasi im ökologischen Sinne zu einer Haltung der Natur oder des Ökosystems, in dem wir uns befinden, träglich ist, Berührung zu unternehmerischem Handeln hat. Die soziale Nachhaltigkeit trifft vor allem das Thema Menschenrechte, betrifft vor allem das Thema Arbeitsrecht, betrifft eben diese soziale Komponente. Wie können unterschiedliche Stakeholderinnen, MitarbeiterInnen, Personen, mit denen Unternehmen in Berührung kommen, sozial positiv integriert Unternehmen koexistieren? Und die ethische Unternehmensführung bezieht sich auf solche Themen wie eben Wettbewerbsrecht, Korruptionsthemen, so dass quasi Unternehmen in ihrer Führung und ihrer Struktur, in ihrer Organisationsstruktur ethische Grundsätze einhalten.
Also ein sehr breites Spektrum, mit dem wir es eigentlich zu tun haben. Und ich denke, wir können diesen Aufhänger, diese drei Säulen, jetzt nehmen und werfen wir mal einen Blick drauf eigentlich in die Digitalisierung, schauen uns die technologischen Aspekte an, weil ich glaube, die Technologie ja auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann. Zum einen, wenn es darum geht, so wie du gesagt hast, schon das Reporting bereitzustellen, aber natürlich auch aufgrund der verstärkten Nutzung von IT-gestützter Verarbeitung, von Computersystemen, von Cloud-Lösungen, natürlich auch nicht ganz unwesentlich zum CO2-Ausstoß und Ähnliches beiträgt.
Genau. Beginnen wir mit der ökologischen Nachhaltigkeit. Digitalisierung und die Entwicklung wird vor allem in dem Bereich natürlich wertschöpfend sein, beziehungsweise im Endeffekt Lösungen anbieten müssen für komplexe Problemstellungen, die wir derzeit haben. Also grundsätzlich hängt die Nachhaltigkeitsleistung und die Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung sehr, sehr stark mit dem Reporting zusammen, weil es schlussendlich erstmal darum geht, erheben, wo steht das Unternehmen gerade? Wie viel CO2-Emissionen werden derzeit wirklich emittiert? Das heißt, man muss sich hier komplexen Berechnungsmethoden und komplexen Datenerhebungsmodellen im Endeffekt widmen, um überhaupt herauszufinden, welche Emissionen schlussendlich verursacht werden, wo diese Emissionen verursacht werden und welche Maßnahmen man hier setzen kann, um zielgerecht eben diese Leistung zu verbessern. Das heißt, hier haben wir den technologischen Konnex, wo wir schlussendlich in der Datenverarbeitung sind. Und hier ist diese Nachvollziehbarkeit von Daten, die Datenqualität und das Teilen von Daten extrem wichtig. Das heißt, wir versuchen durch den technologischen Fortschritt Transparenz herbeizuführen, um flächendeckend zu verstehen, wo sind die größten Verursacher und wo sind die größten Problemstellungen, bevor wir Maßnahmen setzen können. Und da kommt natürlich sofort das Thema Cybersecurity auch ins Spiel. Es werden Daten erhoben, diese Daten werden geteilt und weitergeleitet, müssen akkurat sein und dürfen nicht verfälscht werden, damit man hier wirklich auch zielstrebig vorankommen kann. Und da wird es dann wichtig sein, auch die Datenqualität herstellen zu können und eben diese Sicherheit zu gewährleisten, dass das, was hier erhoben wurde, halt auch dem entspricht, was auch wirklich den Tatsachen entspricht.
Also eigentlich die Verlässlichkeit der Daten, um die es geht, zu sagen, kann ich auf das Zahlenmaterial, kann ich auf das Datenmaterial, auf das ich bei meinem Reporting schaue, kann ich mich auf das verlassen, sind die Daten richtig oder gibt es da vielleicht Unschärfen, die nicht so ganz für das Reporting geeignet sind?
Korrekt. Und werden die Daten auch überall gleich erhoben mit den gleichen Mitteln? Werden Sekundärdaten herangezogen? Gibt es Schätzungen? Und ich meine, das hat sehr, sehr viel auch damit zu tun, dass Maschinen mit Sensorik ausgestattet wird, die quasi Produktionsprozesse automatisiert im Endeffekt analysieren kann, um diese Rechnungen verlässlicher zu machen. Das bedeutet aber auch eine extreme Transparenz für Unternehmen. Es bedeutet auch große Potenzial für Sicherheitslücken.
Das heißt aber auch, wenn ich dich da jetzt richtig verstehe, zum einen natürlich müssen Unternehmen danach trachten, dass sie die Sicherheiten der Datenverarbeitung oder in der Verarbeitung der Informationen gewährleisten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Herausforderung, wenn wir jetzt Cyberangriffen ausgesetzt sind, dass wir hier zusätzliche Technologien brauchen, die uns vor intelligenten Angriffen schützen. Denken wir nur an die künstliche Intelligenz, die hier auch auf Seite der Angreifer vorhanden ist. Das heißt also, diese zusätzlichen Sicherheitstechnologien wirken sich ja dann im Umkehrschluss wieder negativ auf die CO2-Bilanz aus, oder?
Also so wie du sagst, man muss sich das so vorstellen, wir befinden uns in einem Spannungsfeld zwischen der Erhöhung der Transparenz und gleichzeitig der Sicherheit von Privatsphäre beziehungsweise auch der Produktionsinformationen oder schlussendlich auch berücksichtigen, dass die Nachhaltigkeitsleistung und die Verbesserung dieser Nachhaltigkeitsleistung am Ende des Tages zu einem Wettbewerbsthema wird, zu einem wirtschaftlichen Wettbewerbsthema. Das bedeutet, diese Daten sind nicht nur notwendig, damit man selbst seine Nachhaltigkeitsleistung verbessern kann, sondern sie sind auch relevant für Investoren und Investorinnen. Sie sind relevant für Banken. Sie sind relevant für im Endeffekt das wirtschaftliche Fortkommen oder den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Und hier kann man natürlich zum einen eingreifen. Man kann manipulieren wahrscheinlich, wenn man bestimmte Sicherheitsvorkehrungen nicht trifft oder man könnte diese Gefahr laufen, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, die vielleicht auch unterschätzt wird, ist, dass die Nachhaltigkeitsdaten ja jetzt in den Finanzbericht wandern und gerade bei börsennotierten Unternehmen zu Informationen werden, die halt für den Kapitalmarkt relevant sind. Und damit könnten diese Informationen auch Insider-Informationen werden. Das heißt, es sind wirklich sehr schützenswerte Daten oder es ist besonders wichtig, dass diese Daten geschützt werden, auch wenn es nicht nur sensible oder persönliche Daten sind, sondern es sind generell diese Nachhaltigkeitsdaten sind mit derselben Priorität zu behandeln wie Finanzdaten.
Hat eine Nachfrage dazu. Gibt es seitens des Gesetzgebers beziehungsweise der Regulatoren hier schon Aussagen in diese Richtung, welches Schutzniveau diese Daten haben? Denken wir zum Beispiel, wie du gesagt hast, Börsedaten oder Ähnliches, wo ich natürlich auch diesen entsprechenden Schutz für Insiderhandel oder Ähnliches gewährleisten muss. Gibt es da für die ESG, für das Thema ESG auch schon entsprechende Anforderungen dazu?
Also konkret hat die Kommission bei der Veröffentlichung der CSRD gesagt, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf demselben Level stattzufinden hat, wie es die Finanzberichterstattung hat. Die Finanzberichterstattung ist natürlich, also die Nachhaltigkeitsberichterstattung unterscheidet sich nicht besonders in ihrem Inhalt oder in ihrem Umfang zwischen börsennotierten Unternehmen und nicht börsennotierten Unternehmen. Das bedeutet, hier gibt es keine extra Regelung, aber es bedeutet, also was sich grundsätzlich herauslesen lässt, der Nachhaltigkeitsbericht wandert in den Lagebericht. Das heißt, er wird Teil des Geschäftsberichts, wird mit ihm gemeinsam veröffentlicht und prinzipiell gilt, alle Informationen, die kapitalmarktrechtlich relevant sein können, also im Endeffekt eine Veränderung am Kapitalmarkt herbeiführen können, und das sind nun mal Performance-Daten, und dann sind diese so zu schützen, dass es dazu nicht kommt. Also es muss dann Ad-hoc-Meldungen geben und so weiter und so fort. Also das ist börserechtlich grundsätzlich geregelt, wie mit Geschäftsberichtsdaten oder Informationen umzugehen haben.
Das heißt also, wir können zusammenfassen, wenn es um den Schutz dieser Daten geht, wenn es um den ordnungsgemäßen und sorgsamen Umgang mit diesen Daten geht, sind Unternehmen angehalten, hier höchstmögliche Sorgfalt darauf zu legen, um hier natürlich auch zu schauen, dass diese Daten entsprechend geschützt sind und hier nicht irgendwie unbefugt Dritte auf diese Daten zugreifen können, beziehungsweise hier Veränderungen an Daten letztendlich vorgenommen werden. Das heißt, die Anforderungen, von denen wir sprechen, sind genauso hoch zu halten wie jenen, wenn es um Zahlen in der Bilanz, in der G&V und Ähnliches geht.
Prinzipiell schon. Und gleichzeitig sind sie nicht nur gleichermaßen schützenswert, sondern sie werden natürlich auch immer attraktiver. Umso stärker diese Informationen zur Bewertung von Unternehmensleistungen herangezogen werden von eben Banken, Investoren, Investorinnen, vergleichen, umso mehr sich auch die Konkurrenz plötzlich anfängt, an der eigenen Nachhaltigkeitsperformance zu messen oder an der halt von anderen Unternehmen, umso wettbewerbsrelevanter werden diese Informationen und umso größer ist natürlich das Interesse daran, diese Informationen auch zu bekommen.
Also könnten wir sagen, ESG-Daten sind die Insider-Informationen des 21. Jahrhunderts?
Also sie gehören dazu. Würde ich jetzt sagen.
Dann gehören Sie dazu, das ist gut. Wir haben gerade sehr viel über den Aspekt, den Schutz der Daten, die Bedeutung der ESG-Reporting-Daten gesprochen. Und wir versuchen natürlich auch all diese Probleme, die wir jetzt haben, wie Klimawandel, wie Umweltbeeinflussungen und Ähnliches, mit der Digitalisierung zu lösen. Digitalisierung, wissen wir, braucht Ressourcen, weil IT-Systeme dahinter stehen, weil seltene Erden, seltene Materialien gebraucht werden. Ist das nicht auch ein gewisser Widerspruch, in dem wir uns gerade befinden? Beziehungsweise wie können wir damit umgehen aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich ein großes weiteres Spannungsfeld. Also das eine war die Transparenz zur Privatsphäre und das andere ist eben die Digitalisierung und Automatisierung verbessert natürlich die Kommunikation und die Analyse von einem wichtigen Rohstoff in diesem Kontext, nämlich den der Daten. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die IT, also eben seltene Erden, extrem hoher Energieverbrauch. Also jede Google-Abfrage alleine, unfassbarer Energieverbrauch und ganz hohe CO2-Emissionen, die hier ausgestoßen werden. Das heißt, die IT hat dieses Spannungsfeld einerseits, sich auf eine Art und Weise zu entwickeln, die ist diese Kommunikation und das Datenspeichern und das Datenübermitteln im Endeffekt effizienter und sicherer macht, aber auf der anderen Seite auch ressourcenschonender und grüner. Also das ist wirklich eine Löwenherausforderung.
Vielleicht noch eine kurze Bemerkung dazu, weil du gesagt hast, Energieverbrauch durch Software und Ähnliches. Auch hier gibt es Möglichkeiten, wie neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass je nachdem, welche Programmiersprache ich verwende, auch hier unterschiedlicher Strom- und Ressourcenverbrauch besteht. Das heißt, wenn wir so neuartige Programmiersprachen wie zum Beispiel Python oder andere verwenden, brauchen wir haben wir einen viel höheren Energieverbrauch, wie wenn wir traditionelle Programmiersprachen wie zum Beispiel C, das sehr nahe an der Hardware sitzt, verwenden. Also ein gewisser Gestaltungsspielraum besteht ja doch. Wir müssen nur wieder zurückkehren zu dem, was wir letztendlich schon gehabt haben und wo wir effizient arbeiten können, oder?
Korrekt. Und zum einen zurückkehren, zum anderen das Thema auch mehr in den Fokus rücken. Es gibt ja auch Analysen dazu, dass Homepages, wenn wir jetzt wieder zu dieser Google-Abfrage oder dem Nutzen von Online-Ressourcen zurückgehen, dass es, wenn Webseiten einem bestimmten Design entsprechen, dass sie dann natürlich weniger Energie in Kauf nehmen müssen, um abgefragt zu werden oder angezeigt zu werden. Aber das berücksichtigt man ja normalerweise nicht, wenn man eine Webseite erstellt. Das ist nicht zentraler Schwerpunkt in dem, wie wir schlussendlich am Ende des Tages unser Leben leben oder unsere Geschäftsbeziehungen pflegen oder unsere Unternehmungen organisieren oder wie wir langfristig planen. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz, egal ob jetzt in der IT oder in der Nachhaltigkeit generell. Und dafür braucht es aber diese Forschungsaufwände.
Das heißt also, es ist die Herkulesaufgabe, nicht nur die Antwort- und Ladezeit einer Webseite zu optimieren, sondern gleichzeitig auch hier auf den Energieverbrauch zu achten, damit das im Einklang steht und wir unsere ESG-Ziele erfüllen können.
Also Design der Webseite wird wahrscheinlich nicht den größten und den wesentlichsten Teil ausmachen, aber einfach nur als Beispiel, wo überall Potenzial liegt, wenn man sagt, dass das ein wesentlicher Schwerpunkt ist, auf den man sich konzentrieren möchte.
Wesentlicher Schwerpunkt und worauf wir uns konzentrieren möchten, ist schon das gute Stichwort für die Überleitung, um auf den nächsten Punkt zu kommen. Wir haben vorher ja schon kurz darüber gesprochen und wir haben das Thema Datenschutz kurz schon angerissen und deshalb wollen wir den Schritt auf den nächsten Aspekt legen, nämlich diese sozialen Überlegungen. Soziale Überlegungen im Bereich ESG für den Aspekt Cybersicherheit. Was steckt denn alles dahinter und was können wir uns denn darunter genau vorstellen?
Also wenn wir uns heute den Reporting-Verpflichtungen widmen, die Unternehmen jetzt erfüllen müssen, erkennen wir sehr schnell, dass die Stakeholder-Innengruppen, die sie zu berücksichtigen haben, wesentlich größer geworden sind. Also wenn man bisher über die eigenen MitarbeiterInnen reportet hat oder Informationen offengelegt hat oder vielleicht noch ein bisschen über Kunden gesprochen hat im Nachhaltigkeitsbericht, müssen heute auch ArbeiterInnen aus der Wertschöpfungskette berücksichtigt werden, AnrainerInnen berücksichtigt werden, Minderheiten berücksichtigt werden, vulnerable Gruppen berücksichtigt werden, eben nicht nur in der Kommunikation, sondern generell in der ethischen Unternehmensführung. Und da sind jetzt natürlich ganz, ganz viele Informationen dabei, die auch sensibel sind, die auch in bestimmten sozialen Kontexten sehr, sehr schwierig zu kommunizieren sind, also zu erheben und aber auch zu kommunizieren sind und wahrscheinlich auch nicht zu kommunizieren sein sollten, weil wir auch hier wieder diese Transparenz zur Privatsphäre-Situation haben. Wie kann ein Unternehmen seine sozialen Ambitionen abbilden und gleichzeitig gewährleisten, dass die Personen, über die hier gesprochen wird, dass ihre persönlichen Rechte nicht beeinträchtigt werden. Und da haben wir halt im Reporting natürlich ein großes Thema, das sich in unterschiedlichen Dimensionen zeigen kann. Werden bestimmte Personengruppen adäquat repräsentiert? Welche Informationen kann ich offenlegen? Wenn man sich jetzt zum Beispiel den ehemaligen GRI-Standard anschaut, war dort zum Beispiel vorgesehen, dass man offenlegen soll, welche sozialen Dimensionen im Vorstand repräsentiert werden. Das heißt, es soll dort offengelegt werden, welches Geschlecht die Personen haben, aber auch ethnische Zugehörigkeit zum Beispiel. Da stellt sich die Frage, ob ich tatsächlich jetzt schreiben werde in einem Bericht, mein Vorstand ist jüdisch oder, keine Ahnung, muslimisch oder hat irgendeinen Migrationshintergrund. Natürlich ist die Frage, also warum wir das machen oder der Zugang, warum das positiv ist, das zu machen oder woher diese Überlegungen kommen, ist natürlich aus dem Thema, wie können wir marginalisierte Gruppen besser repräsentieren. Und natürlich möchte man sicherstellen oder kommunizieren, dass auch Perspektiven von marginalisierten Gruppen nicht quasi vergessen werden, dass diese auch repräsentiert werden und mit berücksichtigt werden in der Workforce, aber auch in der unternehmerischen Tätigkeit. Das ist also wirklich lobenswert ambitioniert und gut und das ist auch das, worum es hier gehen sollte. Aber ich kann natürlich nicht persönliche und sensible Informationen über Personen veröffentlichen, die dann auch Rückschluss auf die Person ermöglichen.
Das bedeutet also, wir haben es hier mit speziellen Anforderungen auch für den Datenschutz zu tun. Das heißt, Schutz der Daten, Schutz der Informationen gewinnt eine neue Bedeutung auch in diesem Umfeld.
Ja, und vor allem der StakeholderInnengruppen. Schutz der Person. Es ist auch ein Menschenrecht. Ich habe ein Recht auf Privatsphäre. Ich habe ein Recht, nicht diskriminiert zu werden. Und gerade auf so sensiblen Informationen. Also durch die Integration von Personen, die ja schon vulnerabel sind in unserer Gesellschaft, ermögliche ich unter Umständen dadurch mehr Angriffsfläche und größere Gefahren für diese marginalisierten Gruppen oder die schützenswerten Personen. Und das muss ein Unternehmen gewährleisten, dass das nicht passiert, weder im Reporting noch im Datenmanagement, Datenstoring oder in der Abfrage.
Was können da Unternehmen aus deiner Sicht tun?
Braucht da ganz viel, also es braucht einfach einen Due Diligence Prozess, der strategisch durchdacht ist, welche Informationen erhebe ich, also nur sinnvolle Informationen zu erheben oder wirklich notwendige Informationen, das so aufzusetzen, dass ich keine Informationen erhebe, die in irgendeiner Art und Weise überflüssig sind, dass ich mir überlege, wie spreche ich die Personen an oder wo kann ich mir diese Informationen überhaupt holen, welche Datenquellen sind tatsächlich auch, verlässliche Quellen. Wir haben oft zum Beispiel Debatten darüber, dass man Geschlechteridentität zum Beispiel nicht an Personen ablesen kann. Ich kann nicht einfach, weil eine Person sich männlich präsentiert, davon ausgehen, dass das dieselbe Geschlechteridentität ist. Kann ich es aber aus dem Pass ablesen? Welche Datenquellen kann ich heranziehen, um wirklich eine repräsentative Aussage treffen zu können? Und was muss ich darüber hinaus berücksichtigen? Dann muss ich mir anschauen, welche Risiken habe ich in diesem Datenerhebungsprozess. Wo könnten überall Biases drinnen stecken? Wo könnten überall eben Fehlrepräsentationen passieren? Aber auch, wo könnten Daten verfälscht werden? Wissentlich und absichtlich verfälscht werden? Wo könnten Berechnungen falsche Aussagen treffen? In welche Relation stelle ich welche Informationen, um auch wirklich genau Aussage treffen zu können und ein realistisches Abbild zu schaffen. Bis hin zu, was mache ich, wenn es einen Datenbreach gibt? Wie kann ich die betroffenen Personen so schnellst wie möglich vor Vergeltungsmaßnahmen oder irgendwelchen anderen Schäden schützen, die darüber informieren und in Kenntnis setzen? Welche Tools stehen mir zur Verfügung, um hier sofort einzugreifen und Mitigation Measures zu finden?
Das heißt, wir bewegen uns eigentlich hier auf dem gleichen Niveau wie bei der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, wo es ja natürlich auch um sensible bzw. besonders schützenswürdige Daten auch geht, die wir verarbeiten, und haben es mit den gleichen Anforderungen bzw. Erfordernissen zu tun, so wie du sagst, Notification of Breach, wenn was passiert, wenn jemand unerlaubt Zugriff bekommen hat, wenn Dritte Kenntnis darüber erlangt haben und dergleichen.
Ganz, ganz klar. Und das hängt ja auch miteinander zusammen. Sensible Daten sind ja oft auch Informationen, die ein Individuum als schutzbedürftig ausweisen. Wenn es jetzt um meine sexuelle Orientierung geht, dann ist das einfach eine schützenswerte Information oder sensible Daten, weil ich der Verfolgung ausgesetzt sein könnte durch die Veröffentlichung dieser Information. Dadurch ist es natürlich 1:1 zu übertragen, wenn ich mich im sozialen Nachhaltigkeit befinde, weil das übergelagerte Ziel ist ja in der Nachhaltigkeit die Integration von marginalisierten Gruppen und die Repräsentation von marginalisierten Gruppen, die Gleichberechtigung von marginalisierten Gruppen oder eben schutzbedürftigen Personengruppen zu verbessern.
Jetzt geht's genau um diese Herausforderung, von der du auch gerade sprichst. Und wir versuchen natürlich gerade vieles auch aufgrund der technologischen Revolution durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu beschleunigen, beziehungsweise auch die Datenerfassung zu beschleunigen. Wirft das nicht auch Fragen auf, wenn es um die Datenverwendung durch die Algorithmen und maschinelles Lernen geht? Das heißt, dass diese Daten vielleicht oder diese Algorithmen eigentlich zu viel dann über die Betroffenen wissen?
Ja, und vor allem hier sprechen wir auch wieder einen dieser Punkte an, den ich vorher erwähnt habe. In welche Relation werden die Informationen gesetzt? Und sind die Datenquellen verlässlich? Weil AI kann super lernen, aber die Frage ist, worauf lernt es? Was ist die ursprüngliche Datenquelle, die auf der trainiert wurde? Und hier erkennt man auch sehr, sehr oft, dass diese Daten biased sind, dass hier oft Informationen herangezogen werden, die wieder marginalisierte Personengruppen nicht berücksichtigen. Und wir erkennen auch, dass die Personen, die Algorithmen schreiben, natürlich auch biased sind. Und in dem, wie sie die KI aufsetzen, Denkprozesse mimen, ja, oder Beurteilungsprozesse mimen, auch durch eine bestimmte, sehr vereinfachte oder quasi wenige Menschen repräsentierende Brille betrachten. Und dadurch entsteht gleich inhärent oft Diskriminierung und wird auch die Meinungsfreiheit eingeschnitten.
Das heißt, wir haben hier eigentlich mit zwei Herausforderungen zu tun. Zum einen die Herausforderung, des Algorithmus selbst, wie ist der Algorithmus oder wie weit umfasst der Algorithmus die Allgemeinheit? Das heißt, ist er generalizable? Ist er allumfassend? Und das zweite, das Trainingsset der Daten, inwieweit umfasst das wieder die gesamte Population? Das heißt also, zwei Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, wenn es um die Verwendung von KI geht, beziehungsweise den Einsatz von KI und die Entwicklung von KI-Tools geht.
Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Jemand hat mal ChatGPT gefragt, ob er ein Bild von sich generieren kann.
Habe ich nicht gesehen.
Und das fand ich sehr interessant. Das ist ein junger Mann, so um die zwischen 25 und 35, weiß, etwas nerdy angehaucht. Also sehr stereotyp, wie man sich halt quasi Repräsentation aus der IT vorstellt. Und das war total witzig, also die Debatte drumherum, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er sich als weiblich wahrnimmt, wahrscheinlich auch wesentlich geringer ist, wenn diejenigen, die programmieren, überwiegend männlich sind.
Genau das Gleiche, wenn du sagst, zeigen wir jemanden, der hackt oder der Computersysteme hacken kann, und ich frage das eine KI, dann wird es im ersten Schritt immer eine Person, typischerweise männlich, mit Hoodie zeigen.
Ja.
Wir wollen natürlich die Mehrheit der Personen, die hacken jetzt nicht unbedingt mit dem Hoodie, außer in kalten Wintertagen direkt vor ihrem Arbeitsgerät sitzen. Also auch hier haben wir es mit Klischees oder Stereotypen zu tun.
Ja, weil auch oft natürlich die Frage ist, das eine ist das Datensample, das andere ist der Algorithmus. Und dann ist natürlich auch die Fähigkeit der Abstraktion. Wenn ich eine Frage stelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine generische Antwort bekomme, natürlich sehr groß. Und die generische Antwort ist meistens nicht nuanciert, und das ist das Problem.
Wie generisch ist generisch? Weil das ist immer die Frage, wenn du ein Experiment machst, wie generalizable ist es? Was mir jetzt nämlich noch gerade einfallen würde, ist, wenn du die ChatGPT oder die KI-Abfrage in Europa stellst, kommt ein anderes Ergebnis aus, als wenn du die Abfrage in Asien oder in Amerika stellst oder in Lateinamerika, kommen da andere Ergebnisse zum Vorschein.
Es ist natürlich vom Sample abhängig, und es ist von der geografischen Nähe beziehungsweise auch von den Werten abhängig, die hier mitverarbeitet werden. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Vielleicht mit der Gesichtserkennung.
Ich kenne vieles mit Gesichtserkennung.
Also das Diskriminierungsthema. Es gab eine Forscherin, die gemerkt hat, dass sie von der Kamera nicht wahrgenommen wird. Ja. Und dann ist sie draufgekommen, das Problem liegt daran, dass die KI, die dahinter liegt, schwarze Gesichter nicht lesen kann. Weil ausschließlich auf weißen Fotos trainiert wurde. Deswegen die Kamera große Probleme hat zu verstehen, dass sie ein Gesicht hat. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
Absolut, weil du damit mit den Trainingsdaten ja den Algorithmus komplett verfälschst und sagst, solche Merkmale kenne ich nicht, somit nicht autorisiert, nicht authentifiziert, und du darfst nicht eintreten. Also du darfst nicht passieren.
Ja.
Das ist aber genau die Herausforderung, vor der wir stehen, beziehungsweise dass für uns als Gesellschaft die große Spannung sein wird oder die große Herausforderung sein wird. Wir haben neue Systeme, neue Technologien, mit denen wir lernen müssen, umzugehen. Das ist das eine. Und das zweite, wir lernen eigentlich diese Systeme immer nur mit Daten aus der Vergangenheit an. Das heißt, wir machen eigentlich eine Rückwärtsbetrachtung und können nicht und versuchen damit in die Zukunft zu antizipieren. Das heißt also, hier sind eigentlich Algorithmus und Datenbasis laufen gegeneinander, beziehungsweise laufen in zwei unterschiedliche Richtungen, weil der Algorithmus soll in erster Linie in die Zukunft antizipieren können, aber basiert auf Daten aus der Vergangenheit. Also gerade hier wird der AI Act, der auch auf europäischer Ebene entwickelt beziehungsweise verabschiedet wurde, eine wichtige Leitplanke sein, aber vor allem für uns als Gesellschaft wird es umso wichtiger, wie gehen wir dann mit diesen Informationen verantwortungsvoll um. Und auch die Algorithmen dahinter werden eine zusätzliche Prüfung benötigen, ob sie den ethischen Vorgaben entsprechen. Ansonsten habe ich ein gesellschaftliches Scoring-System, so wie wir es bereits aus anderen Ländern kennen und wo du vielleicht beim Abschluss eines oder bei der Erstellung eines neuen Bankkontos bevorzugt wirst oder vielleicht beim Kauf eines Grundstücks oder eines Hauses bevorzugt wirst.
Weißt du, was sehr hilft gegen einseitige Betrachtungen?
Pluralismus.
Diversität.
Die Vielfalt der Betrachtung, die unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema können am Ende dazu beitragen, dass wir als Gesellschaft wieder einen Schritt weiterkommen und wir eigentlich als Gesellschaft lernen können. Natürlich müssen wir uns von unseren Denkmustern befreien. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht immer alles, was wir an Errungenschaften haben, jetzt gleich einmal wieder wegkippen, weil beides hat seine Berechtigung. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß und inwieweit hilft es mir natürlich, dass ich mich entwickeln kann. Also ich glaube, es braucht einen Zugang von beiden Seiten.
Aber ich glaube, das ist der Punkt. Wenn ich ein diverses Team zusammenstelle, ein Team, das programmieren kann, aber auch aus unterschiedlichen Backgrounds kommt, unterschiedlichen Lebensrealitäten, die ja oft eben damit zusammenhängen, welches Geschlecht man hat, welche Geschlechteridentität, sexuelle Orientierung, Diskriminierungserfahrungen, Migrationsbiografie etc. Wenn ich ein Team habe, das einfach unterschiedliche Perspektiven miteinander vereinen kann, das zusammenarbeitet und effizient zusammenarbeitet oder möglichst effizient zusammenarbeitet, dann passieren mir solche Fehler wahrscheinlich eher weniger, weil irgendjemand irgendwann sagen wird, ich fühle mich hier nicht repräsentiert oder Personen, die sich mit mir identifizieren, werden in diesem Kontext nicht berücksichtigt.
Kann ich voll verstehen und verstehe absolut deine Sicht. Ich möchte es noch um eines ergänzen. Auch in unserer Diskussion, die wir generell haben, sprechen wir sehr oft von entweder oder, sondern da auch die Haltung zu ändern, nicht entweder oder, sondern A und B. Also es geht nur, indem ich Dinge miteinander verknüpfe oder Dinge gemeinsam mache, weil sagen, entweder diesen oder denen Weg, sondern vielleicht beide oder eine Mischung oder irgendwas dazwischen drinnen. Also wie du gesagt hast, alle berücksichtigt werden, wo wir jeden hören, wo jeder und jede gehört wird, um so zu einer noch besseren Lösung zu kommen, wie auch immer die ausschauen mag.
Ja, das Leben ist halt nicht nur eins oder null.
Da gibt es ein schönes Bild von Charlie Brown und Snoopy, wo Charlie Brown und Snoopy gemeinsam am See sitzen und Charlie Brown zu Snoopy sagt, eines Tages werden wir alle sterben und Snoopy sagt, aber an allen anderen Tagen leben wir.
Oh.
Ich weiß, das war jetzt gerade sehr melancholisch, aber genau mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung, also Chancen zu ermöglichen, glaube ich, können wir vieles als Gesellschaft bewegen. Wir müssen es nur wollen.
Ja, also was ich so oft erkenne im Austausch über dieses Thema ist, dass Personen sich sehr eingeschüchtert fühlen durch diese neuen Herausforderungen, die wir hier meistern müssen. Neu sind sie ja nicht, aber quasi, dass jetzt das Thema Nachhaltigkeit in all ihren Varianten plötzlich aufs Tableau kommt und hier viel Information gesammelt werden muss, wie viel umgestellt werden, neue Aspekte mit berücksichtigt werden müssen, neue Personen und Player mit berücksichtigt werden müssen. Was ich dabei sehr, sehr schade finde, ist, dass das eben oft nicht diesen Zugang hat. Hey, aber das könnte eine Chance sein. Das könnte jetzt wirklich etwas sein, dass wir uns mit diesem Thema so auseinandersetzen müssen, dass es einen Mehrwert für das Unternehmen, für die Umwelt, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft generell mit sich bringt, dass hier Wert geschaffen wird durch diese Konzentration auf ökologische, soziale Faktoren.
Wenn du sagst, Werte geschaffen werden, ökologische, soziale Faktoren, dann ist ja auch die neue Richtlinie, wenn es um den Schutz der Rohstoffe bzw. den achtsamen Umgang um die Rohstoffe geht, Stichwort der Verbau von Akkus in Mobiltelefonen, in Laptops oder ähnliches, dass diese austauschbar sein müssen, ja wieder ein guter Schritt in die Richtung, von der wir schon gekommen sind, und zu sagen, ich habe nicht nur mehr verklebte oder fix verbaute Akku, sondern ich kann selbst den Akku tauschen und dass die Dinge, die schon unsere Großeltern gemacht haben, wie auf Dinge aufzupassen, wieder zu verwenden und länger zu verwenden, ein gewisses Revival auch erlebt, was ja in unserem allen Sinne ist, auch mit diesen seltenen Rohstoffen sorgsam umzugehen und sorgsam zu wirtschaften.
Ja, und was ich halt auch sehe, ist, es ist eine Veränderung und ja, wir können bestimmte Rohstoffe nicht mehr verwenden. Das bedeutet auch, dass man Sekundärrohstoffe entwickeln kann. Das bedeutet Wachstum, das bedeutet Wirtschaftswachstum, Innovation, Kreativität. Es ist auch die Antwort auf viele Probleme. Wir haben einen extremen Mangel an Fachkräften. Wie kann ich in einem Fachkräftemangelzustand immer noch Personen diskriminieren und nicht quasi berücksichtigen in ihrem Beitrag, den sie leisten können und wollen? Das sind ganz, ganz viele Dinge, die eigentlich einen positiven Einfluss haben können oder die halt Antwort auf Probleme sind oder die Wirtschaftswachstum und Innovation, Kreativität, Entwicklung fördern, die, wenn man sich denen passioniert zuwendet, ja alle davon profitieren.
Also Veränderung als Chance.
Absolut.
Um diesen Begriff wieder mal zu strapazieren. Wir hören ihn ja durchaus oft. Wir müssen nur die Veränderung wollen. Und wie du sagst, die Veränderungen, die passieren, Und das war ja auch der Aspekt Digitalisierung. Wir können mit der Digitalisierung ja auch viele Probleme wie Klimawandel und Co. lösen und haben Chancen und Möglichkeiten, das zu lösen. Es muss alles nur wieder zusammenpassen ins große Ganze.
Genau. Ich glaube, das große Ganze ist das Stichwort hier, weil ESG umfasst so viel und es trägt zum Großen und Ganzen bei. Es geht darum, dass alle integriert werden. Es geht darum, dass alle Perspektiven mit berücksichtigt werden. Damit ist das, glaube ich, das beste Sinnbild, das Große und Ganze.
Das große Ganze und bringt uns auch zum letzten Buchstaben, zum G im Governance drinnen. Und das große Ganze ist ja auch, weil du gesagt hast, zu berücksichtigen, etwas, was auch die Kunden erwarten. Vertrauen, Vertrauen in die Services, Vertrauen in die Produkte, Vertrauen in die Dienstleistungen. Und Vertrauen bedeutet ja auch Vertrauen in die Sicherheit der Informationen, in die Sicherheit der Daten.
Das ist genau das, worauf es bei G schlussendlich ankommt. G ist die ethische Unternehmensführung, das heißt nicht nur Kunden und Kundinnen, sondern alle Arten von Stakeholdern und StakeholderInnen, sowie auch Investoren und Investorinnen, schlussendlich auch die Regularien, sich darauf verlassen möchten und müssen, dass das Unternehmen ethisch korrekt handelt. Und damit braucht es einen Sicherheitsmechanismus, der genau zum einen die Datenqualität sichert, das heißt, dass diese Reports und die Kommunikation, die nach außen geht und diese datenverarbeitete Information, die daraus gewonnen wird und kommuniziert wird, eine verlässliche Information ist, aber auch, dass die Daten geschützt werden, dass die Personen, die das Unternehmen quasi beeinträchtigen kann, alle geschützt werden und dass hier ethisch korrekt mit Daten umgegangen wird.
Das Thema Transparenz ist natürlich auch wieder das Stichwort, Transparenz über die Anforderungen, die aus den Regularien herauskommen. Das heißt, wir können vieles, was jetzt aus dem ESG gefordert wird, natürlich auch aus den anderen Regularien antizipieren, oder?
Natürlich. Also das ist genau das, worum es natürlich im G oder der Governance geht. Transparenz, das ist das, was die Regularien fordern. Transparenz und Verantwortung. Und diese zwei Dinge hängen ja unweigerlich mit dem Vertrauen zusammen. Das heißt, die Regularien erwarten oder fordern von Unternehmen, dass zum einen transparent kommuniziert wird und zum anderen auch Due Diligence und Verantwortung übernommen wird innerhalb des Konzerns oder des Unternehmens. Das heißt, sind die Vorstände zum Beispiel in die Sicherheitsmaßnahmen der Unternehmen federführend? Sind sie diejenigen, die zum Beispiel die Richtlinie unterschrieben haben? Sind sie in Nachhaltigkeitsentscheidungen involviert? Steuern sie diese Themen mit? Werden hier auch quasi regelmäßige Kontrollmechanismen tragend? Und wird der Vorstand darüber informiert? Eben, wie stark ist das Involvement? Und damit hat immer die Geschäftsführung oder der Vorstand auch diese Verantwortung zu tragen in der Governance für Datensicherheit zum Beispiel und den Schutz der betroffenen Personen.
Das heißt also, hier auch sind die Entscheidungsträger gefordert, diese Verantwortung ernst zu nehmen und die Anforderungen zu erfüllen und den Anforderungen auch nachzukommen.
Absolut, zu 100%.
Eva, wenn wir etwas in die Zukunft blicken und wir uns in einem Jahr wieder treffen und sagen, naja, heute sprechen wir wieder über das Thema ESG. Was würdest du dir dann wünschen, dass wir als Gesellschaft heute schon getan haben?
Ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft das Thema Nachhaltigkeit, Integration, Schutz, Leistungen nicht mehr als Bürde wahrnehmen, sondern in einem Jahr längst im Tun drinnen sind.
Also packen wir es an, oder?
Genau.
Eva, vielen Dank für das interessante Gespräch, für den Austausch zu einem, kann man sagen, sehr wichtigen Thema unserer aktuellen Zeit, einem sehr wichtigen Thema, das unsere Gesellschaft noch intensiv beschäftigen wird und wir auch sehen, dass es im Bereich ESG für das Thema Cybersecurity eine entsprechende Aufmerksamkeit braucht, denn nur wenn ich weiß, worüber ich berichte, denn wenn nur ich weiß, was ich messe, und ich weiß, dass diese Daten auch entsprechend verlässlich sind, kann ich auch entsprechend steuern.
Danke dir, Robert, für die Einladung. Ich habe es sehr genossen.
Vielen Dank, Eva, fürs Dabeisein. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank wieder fürs Reinschalten und Reinhören. Und wir freuen uns, Sie bei einer nächsten Ausgabe unseres Impulse-Podcasts begrüßen zu dürfen.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.